HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Berndt. Schönen guten Abend.
Im echten Leben bin ich ein Niemand. Unsichtbar. Aber im Netz kann ich sein, wer ich will. Dein Freund, dein Feind, ein Superheld. Und keiner weiß, wer ich wirklich bin.
Also, dass dieses Einwirken gezielt auf Datenabfluss ausgerichtet gewesen ist, dafür haben wir keine Hinweise. Also es ist kein Angriff auf die Kundendaten.
Es ist natürlich denkbar, dass das ein Hackerangriff war.
Unsere erste gemeinsame Aktion war ein kleiner Gruß an die Pharmaindustrie. Wir hackten alles, was wir in die Finger bekamen.
Im Falle eines Cyberkriegs befürchten die USA vor allem Angriffe auf das Strom- und Telefonnetz sowie auf das Transportwesen.
Heute früh wurde die Leiche eines Hackers aufgefunden.
Neben der Leiche wurde das entwendete Datenmaterial des BND-Hacks gefunden.
Hast du irgendwelche Daten mitgehen lassen?
Ich hab's den Friends geschickt.
Die Städte und Gemeinden sind davon natürlich alle bedroht. Und das kann am Ende bedeuten, dass die Verwaltungen dann lahmgelegt werden.
Ach, wäre es doch nur irgendeine IT-Panne gewesen. Dann hätte jetzt halt die Telekom ein Problem mit unzufriedenen Kunden, mit irgendwelchen Routern, die sich aufgehängt haben, was soll's. Doch alle Experten sind sich einig, der Ausfall des Internet für 900.000 Telekom-Kunden am Sonntag war eben nicht irgendeine Panne, sondern ein gezielter Hackerangriff aus dem Ausland, der noch viel schlimmer hätte enden können, denn ihr eigentliches Ziel haben die unbekannten Angreifer nicht erreicht. Damit wird dieser auf den ersten Blick recht harmlose Zwischenfall zu unser aller Problem. Die moderne digitale Hightech-Gesellschaft ist leicht verwundbar, das haben wir schon mal gehört. Aber jetzt wissen wir, das ist eben keine akademische Debatte, das kann jederzeit passieren. Und die Folgen, die könnten verheerend sein. Deshalb ist es wichtig, die Risiken heute einmal durchzuspielen. Gehacktes, die digitale Verwundbarkeit. Wir wollen natürlich auch fragen, was muss getan werden, um die Gefahren durch ausländische Hackerangriffe zu minimieren. Also hier mal ein kleines Krisenszenario. Man stelle sich vor, die Angreifer aus dem Internet, woher sie auch immer kommen mögen, die greifen eben nicht den harmlosen Router in unserem Arbeitszimmer an, sondern unsere Energieversorgung. Technisch wäre das machbar. Stromausfall im ganzen Land. Was hätte das für konkrete Folgen? Tobias Klein spielt es mal durch.
Das Erste, was ich morgens gleich nach dem Aufstehen mache, ich zünde das Feuer im Kamin an. Er steht im Wohnzimmer, dem einzigen Raum, den ich seit dem Stromausfall in den vergangenen 2 Tagen heizen konnte. Draußen sind die Temperaturen in den letzten 2 Nächten unter 0 Grad gesunken, aber heizen kann ich nun mal nicht, denn meine Heizung benötigt für den Betrieb Strom. Der Vorteil vom Kamin ist, dass er nicht nur Wärme spendet, sondern morgens und abends immerhin noch etwas Licht in die Dunkelheit der Wohnung bringt. Was mich ein wenig stört, ist das eiskalte Wasser, mit dem ich mich waschen muss. Um mir einen Kaffee machen zu können, erhitze ich morgens, wenn der Kamin richtig schön bollert, darauf ein wenig Wasser in einem Topf und übergieße auf ganz herkömmliche Weise mein Kaffeepulver in einem Filter. Denn auch die Kaffeemaschine schweigt ja seit 2 Tagen. Nachrichten bekomme ich mittlerweile eigentlich nur noch über das Radio. Ich habe noch ein altes, batteriebetriebenes auf dem Dachboden gefunden. Wie lange die Batterien durchhalten, weiß ich aber nicht. Aber zur Not setze ich mich ins Auto und schalte dort das Radio ein. Die Frage ist nur, wie lange die Radiosender noch funken können. Tja, und an Informationen aus dem Internet ist eigentlich gar nicht mehr zu denken. Kurz nach dem Stromausfall haben die Mobilfunknetze noch einigermaßen funktioniert, aber mittlerweile sind sie vollkommen überlastet, wenn sie denn überhaupt noch funktionieren. Ich habe es nicht mehr ausprobiert. Mein Handy habe ich noch einmal über die Ladebuchse in meinem Auto aufgeladen, aber jetzt hebe ich mir die Akkuladung lieber auf, falls ich einen Notruf absetzen muss. Denn Notrufe haben immerhin Priorität und scheinen noch durchzugehen. Das Festnetztelefon und somit auch mein Zugang zum Internet fielen sofort nach dem Stromausfall aus, weil mein Telefon und mein Router natürlich Strom benötigen und ich zu Hause, wie wohl die meisten, nicht über eine Notstromversorgung verfüge. Ich will heute zum Supermarkt fahren und ein paar Vorräte kaufen. Der Markt musste ein paar Stunden nach dem Stromausfall schließen, weil erst eine Notstromversorgung nachgerüstet werden musste. Heute soll er wieder aufmachen. Ich vermute mal, dass ich nicht der Einzige sein werde, der dann dort einkaufen wird. Zum Supermarkt fahre ich mit dem Auto. Das Chaos auf den Straßen hat sich wieder gelegt. Die Polizei regelt den Verkehr an größeren Kreuzungen. Ich sehe auf der Fahrt Geschäfte, bei denen die Schaufenster eingeworfen wurden. Es hat offenbar schon erste Plünderungen gegeben. Der Supermarkt hat tatsächlich geöffnet, aber so viele Menschen habe ich noch nie Schlange stehen sehen. Ich reihe mich ein und warte geduldig. Der Unmut ist groß, vor allem als bekannt wird, dass die ersten Produkte schon ausverkauft sind. Drinnen geht es drunter und drüber. Auch ich lasse mich dazu hinreißen, zum Teil wahllos haltbare Lebensmittel und Konserven in meinen Einkaufswagen zu räumen. Zwei Kunden streiten sich um eine Dose Ravioli und sie werden dabei handgreiflich, aber schnell schreitet der Sicherheitsdienst ein. Nach dem Supermarkt fahre ich weiter ins Krankenhaus. Mein Vater hatte kurz nach dem Stromausfall einen Autounfall. Es ist zum Glück nicht viel passiert, aber er liegt zur Beobachtung im Krankenhaus. Beim Stromausfall sind nämlich schlagartig alle Ampeln ausgefallen. Es gab ein riesiges Verkehrschaos und mein Vater war mittendrin. Tja, und dann hat es eben gekracht. Der Krankenwagen hat übrigens ewig gebraucht, bis er es durch das Verkehrschaos geschafft hatte. Sorgen mache ich mir aber weniger um meinen Vater. Er ist auf dem Weg der Besserung, aber ich habe keine Ahnung, wie es mit anderen Patienten weitergeht. Das Krankenhaus ist völlig überlastet und überfüllt. Keiner weiß so genau, wie lange die Notstromversorgung noch gewährleistet ist. Vielleicht insgesamt eine Woche? Was passiert dann mit den Menschen, die auf lebensunterstützende Maßnahmen angewiesen sind oder die dringend operiert werden müssen? Ich befürchte, es werden einige sterben, wenn der Strom nicht bald wieder angeschaltet wird.
Was wäre, wenn Hacker unsere Stromversorgung lahmlegen würden? Nichts ginge mehr im Land. Ja, wären Sie dazu in der Lage? Konstanze Kurz ist Informatikerin und Sprecher des Chaos Computer Club. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Halten Sie so ein ähnliches Szenario so rein technisch für machbar?
Rein technisch könnte sowas sicherlich passieren, aber man will natürlich hoffen, dass es nicht so eine lange Auszeit wäre, dass man tatsächlich mit in Städten und so zu Problemen kommt bei der Versorgung. Man würde ja hoffen, dass so ein Angriff dann auch schneller wieder geklärt würde.
Was müssten Hacker angreifen, um so ein Ziel zu erreichen?
Naja, wir haben bei Tests solcher kritischen Infrastrukturen, die ja international durchaus gemacht wurden, in der Regel gesehen, dass man Angriffspunkte gar nicht bei den zentralen Infrastrukturen, den Netzen findet, sondern meist so an der Peripherie. Also etwa, dass man Systeme, die gar nicht wichtig sind für zum Beispiel ein Elektrizitätswerk, sondern eben zum Beispiel WLAN in einem anliegenden Büro nutzt. Man hat also oft so Randsysteme, die man angreift und wo man dann Wege hineinfindet.
Ach so, die Punkte, die wirklich wichtig sind, die sind gesichert, aber man findet dann irgendwie ein Seitentürchen und kommt von da dann ins Zentrum?
Das ist richtig. Und das ist übrigens auch ein Weg, den viele Hacker sowieso gern gehen, dass man nicht unbedingt offensichtliche Angriffsvektoren ausnutzt, sondern eher so von hinten durch versucht, irgendwo reinzukommen. Das ist ein klassischer Weg eigentlich, wie man versucht, Systeme zu infiltrieren.
Welches technische Know-how bräuchte man für so einen Angriff?
In der Regel braucht man ein sehr hohes technisches Know-how. Diejenigen, die solche Infrastrukturen betreiben und sich zum Beispiel Hacker kaufen, um ihre Systeme zu sichern, die geben in der Regel oft eine ganze Menge Geld aus, wenn sie so einen ordentlichen Test wollen ihrer Systeme, weil man dafür verschiedene Arten von spezialisiertem Wissen braucht. Und in der Regel kauft man sich dafür einen Dienstleister, also eine kleine Firma, die verschiedene Leute, die bestimmte Kompetenzen haben, mitbringt.
Wie real ist diese Gefahr? Müssen wir uns da Sorgen machen?
Also ich würde mir nicht übermäßig Sorgen machen. Ich meine, natürlich ist ein längerer Stromausfall, wie jetzt in Ihrem Beispiel, wenn er tatsächlich über mehrere Tage ginge, ein großes Problem. Aber es geht ja nicht immer nur um den Angriff selbst, sondern auch darum, wie darauf reagiert wird. Wir müssen, glaube ich, damit leben, dass in der vernetzten Welt keine Sicherheit in diesem absoluten Sinne existiert und dass Systeme angreifbar sind. Aber wir haben ja Gott sei Dank auch immer noch die Frage, die wir stellen müssen, wem nützt das? Und wenn jemand ein Ziel hat, was zu hacken, dann hat er in der Regel auch eine Motivation. Und die meisten Hacks, die wir tatsächlich praktisch sehen, haben ökonomische Hintergründe oder sind geheimdienstlicher Natur und sind erstmal nicht in erster Linie darauf aus, so einfach nur Schaden anzurichten, sondern die meisten Hacker haben ein bestimmtes Ziel, was sie erreichen wollen. Das ist entweder halt Geld oder Wirtschaftsspionage, solche Dinge.
Also dann müssen wir halt aus den Fällen, die wir hatten, versuchen zu lernen. Also zum Beispiel jetzt dieser relativ harmlose Fall mit den Routern der Telekom. Wie bewerten Sie hier zum Beispiel das Krisenmanagement der Telekom?
Ich bin eigentlich enttäuscht vom Krisenmanagement der Telekom. Zum einen, weil sie wie immer sehr langsam reagiert haben. Es hat also sehr lange gedauert, bis die vielen Hunderttausenden, die da ja betroffen waren, mal ordentliche Informationen bekamen. Zum anderen hat man sich bei der Telekom leider darauf beschränkt, dass man Abhilfe anbot, also eine ganz gute Anleitung, was zu tun ist. Aber man hat nie versucht, den Kunden zu erklären, was eigentlich wirklich passiert ist. Das heißt, die Informationen über den Ablauf des Angriffs, die ließ man unter den Tisch fallen. Erst heute ist dazu, also jetzt nach mehreren Tagen, also bei der Telekom dann mal ein Beitrag erschienen und der ist aus meiner Sicht auch nicht sehr befriedigend, denn er ist zwar technisch sehr genau, aber er ist leider sehr wenig erklärend. Das heißt, ohne technischen Hintergrund lernt man nicht viel davon. Insofern hätte ich mir natürlich auch gewünscht, dass hier die zuständigen Behörden sehr viel mehr Aufklärungsarbeit leisten. Denn aus meiner Sicht, Menschen wollen vor allen Dingen Informationen darüber, was eigentlich wirklich geschehen ist. Und da haben hier alle Seiten versagt.
Hätte die Telekom diesen Angriff verhindern können?
Sie hätte zumindest ganz gute Chancen gehabt, denn es ist ja dokumentiert, dass die Telekom seit 2 Jahren über diese Sicherheitslücke wusste. Die hat zu tun mit einer Fernwartungsstelle, also dass die Telekom also Möglichkeiten hat, von ferne die Geräte zu warten. Und davon ist sie in Kenntnis gesetzt worden und ist auch dokumentiert. Und wenn sie gewollt hätte, hätte sie Schritte einleiten können, ja.
Was meinen Sie, welche politischen Konsequenzen sollten wir aus so einem Angriff jetzt ziehen, wie wir ihn gerade erlebt haben?
Also aus meiner Sicht gibt es darauf keine einfache politische Antwort. Die wir jetzt so gehört haben, sozusagen diese Kurzfristantworten, die ja von immer gleichen Politikern kommen, die sind sicherlich sehr wenig weiterbringend. Denn es ist nun mal ein komplexes Problem. Da wird man über mehrere Jahre verschiedene politische Stellschrauben drehen müssen. Denn letztlich muss man sowohl die Unternehmen wie aber natürlich auch die Verbraucher selbst und die Hersteller der verschiedenen Geräte und Softwarehersteller nach und nach politisch dazu bringen. Also bedeutet also Stellschrauben im Sinne der Incentivierung. Ja. Man belohnt gutes Verhalten oder man gibt etwa Strafen und penalisiert damit nicht gewünschtes Verhalten. Und da hat man natürlich massive Industrieinteressen gegen sich, denn IT-Sicherheit kostet Geld. Und da setzt sich bei uns die Politik oft sehr schlecht durch.
Innenminister de Maizière hat das heute auch so gesagt. Er fordert die IT-Anbieter auf, sich mehr um Sicherheit zu kümmern. Chaos Computer Club hat gleich gesagt, das seien Lippenbekenntnisse. Warum reicht Ihnen das nicht?
Naja, zunächst mal ein guter Teil der Analyse dieses Problems ist aus der Hacker-Community gekommen. Das heißt, der CCC und Leute aus deren Umfeld haben erstmal Informationen geliefert, was eigentlich geschehen ist. Und auf der anderen Seite stand gestern auch schon unser Innenminister und hat sich erstmal selbst gelobt und hat gesagt, was für eine tolle Cyberstrategie er hätte. Aber bei dem zuständigen Amt, nämlich unserem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, gab es überhaupt keine Informationspolitik. Ja, tausende Menschen haben dahin geklickt, hunderttausende vielleicht sogar. Das heißt, müsste eigentlich schon mal der erste Schritt sein, dass man ordentliche Experten hätte, die auch sinnvolle Sachen dazu sagen können. Und die einzige Aussage, die man bei unserem Bundesamt dazu gefunden hat, die ist fast schon lächerlich. Da steht auf der Webseite nur, hier lesen Sie nach unserem Bericht, wir haben doch gleich gesagt, das ist alles ganz schlimm. Da muss ich wirklich sagen, da mangelt es schon an den Basisinformationen, denen man, wenn so viele Betroffene da sind, erstmal, die man eigentlich erstmal liefern müsste. Ich bezweifle, dass hier genug Fachwissen da ist, um diese Informationen die man hätte bringen müssen.
Konstanze Kurz vom Chaos Computer Club, vielen Dank. Und wir bleiben noch ein bisschen bei der Vorstellung, dass Hacker die Stromversorgung lahmlegen könnten. Dieses Szenario finden wir auch in der Literatur. Der Roman Blackout von Mark Ellsberg beschreibt, wie verletzlich das europäische Stromnetz ist. Daraus hören wir heute ein paar kurze Ausschnitte.
Es war Freitagabend, die Menschen kamen von der Arbeit nach Hause, brauchten Wärme und Licht und sorgten damit für den höchsten Stromverbrauch im Laufe des Tages. Österreichs Kraftwerke liefen auf Hochtouren, trotzdem war es um diese Zeit notwendig, Strom zu importieren. Da elektrische Energie kaum gespeichert werden kann, mussten Menschen wie er in Kraftwerken auf der ganzen Welt immer genau so viel erzeugen, wie gerade gebraucht wurde. Dabei provozierte der ständige Wechsel im Verhalten der Stromverbraucher laufend Frequenzänderungen. Verantwortlich für die gleichmäßige Frequenz in den Netzen waren unter anderem die Generatoren mit ihrer Drehgeschwindigkeit. Mit einem Mal war ihm klar, was er hörte. Er griff zu seinem Funkgerät und rief die Kollegen im Schaltraum an. Hier stimmt was nicht. Durch das statische Rauschen und Knacken des Lautsprechers hörte er die Stimme seines Kollegen. Sehen wir auch. Wir haben einen plötzlichen Frequenzabfall im Netz. Das Dröhnen in der Halle wurde lauter, durchsetzt von einem unregelmäßigen Stampfen. Oberstädter beobachtete nervös die großen Zylinder und rief in das Mikrofon, »Das klingt aber eher nach Überfrequenz. Die gehen in die Knie. Tu etwas!« Was faselten die da von Frequenzabfall? Diese Generatoren waren über, nicht unterlastet. Wer sollte auf einmal so viel Strom verbrauchen? Die Generatoren verhielten sich genau umgekehrt, als ob da draußen gerade eine Menge Verbraucher weggefallen waren. Wenn die Frequenz im Stromnetz so instabil war, dass sie sogar die Generatoren erreichte, gab es da draußen gröbere Probleme. War irgendwo großflächig der Strom ausgefallen? dann saßen jetzt Zehntausende Österreicher im Dunkeln. Entsetzt verfolgte Oberstädter, wie die roten Riesen erst zu vibrieren, dann zu springen begannen. Wurde die Drehzahl zu hoch, zerstörte ihre eigene Fliehkraft die Maschinen. Zeit für eine automatische Notabschaltung. Dann wurde es schlagartig leiser. Oberstädter spürte, wie die Vibrationen nachließen. Die Erschütterungen konnten nur Sekunden angedauert haben. Ihm waren sie wie eine Ewigkeit vorgekommen. Die plötzliche Stille war gespenstisch. Erst jetzt realisierte er, dass der Raum nicht mehr von den Neonröhren beleuchtet wurde. Nur die Bildschirme und die Notlichter glommen noch.
HR2 Kultur, der Tag. Gehacktes, die digitale Verwundbarkeit. Also Hacker ist nicht gleich Hacker. Die einen, das sind schlicht und einfach Kriminelle, die mit Datenklau und Erpressung viel Geld machen wollen. Die anderen, das sind Spione ausländischer Geheimdienste oder Industriespione, die unsere Erfindungen klauen. Und dann gibt es neuerdings auch noch den Hacker im Wahlkampf. Das konnte man gerade in den USA beobachten. Andreas Heuchler.
Wahlen in Zeiten des Internets eine unsichere Angelegenheit. In den USA sprechen beide Parteien von Manipulationen. Der künftige Präsident Donald Trump behauptet, Millionen Stimmen seien ungültig. Internet-Experten und Anwälte vermuten Hackerangriffe auf Wahlcomputer und damit ein verfälschtes Wahlergebnis in einigen Bundesstaaten. Jill Stein, Kandidatin der Grünen-Partei, forderte eine erneute Auszählung in Wisconsin, Michigan und Pennsylvania. Eine solche Absicherung sollte in unser Wahlsystem eingebaut sein, argumentierte Stein.
Our voting system should have that kind of assurance.
Die Stimme per Internet abgeben, eine nicht ganz sichere Angelegenheit. Trotzdem schließt Kenneth Gears, ehemaliger Internetsicherheitsexperte im Pentagon, einen Wahlbetrug in großem Umfang aus. Denn jeder Bundesstaat in den USA hat seine eigenen Regeln, seine eigenen Wahlmaschinen. Das Wahlergebnis zu verfälschen ist wohl unmöglich, sagt er, aber sie können die Integrität der Wahl ins Visier nehmen.
Changing the result of the election is probably impossible. But you can target the integrity of the election.
Gears ist überzeugt. Russische Hacker tun genau das, indem sie Falschmeldungen über Kandidaten streuen, Meinungsbildung in sozialen Medien betreiben und so wie im Sommer in Computernetzwerke etwa der Demokratischen Partei eindringen. Damals veröffentlichte die Enthüllungsplattform WikiLeaks E-Mails der Parteiführung, wonach Hillary Clintons Mitbewerber Bernie Sanders in ein schlechtes Licht gerückt werden sollte. Clintons Glaubwürdigkeit litt, Parteichefin Debbie Wasserman Schulz trat zurück. Betrieb Russland einen verdeckten Internetwahlkampf für Donald Trump per Hacking? Wir sind davon überzeugt, dass die Anordnung dafür von den höchsten Ebenen der russischen Regierung stammten, äußerte Geheimdienstkoordinator James Clapper.
We believe the direction for this was coming from the highest levels of the Russian government.
Glaubt irgendjemand allen Ernstes, Russland könnte die Wahlentscheidung des amerikanischen Volkes beeinflussen? Ist Amerika so etwas wie eine Bananenrepublik? Fragte Wladimir Putin im russischen Fernsehen.
Does anyone seriously think that Russia can in some way influence the choice of the American people? Is America some kind of a banana republic?
Geheimdienste und Sicherheitsexperten glauben dem russischen Präsidenten nicht. Das Internet bietet keine Sicherheit, gibt Tony Scott zu bedenken. Der ehemalige IT-Chef von Microsoft und Disney ist für die Computersysteme der Bundesregierung zuständig. Computer zur Steuerung der Atomwaffenbunker aus den 1970er Jahren, inklusive Floppy Disk, Steuerunterlagen auf Uraltrechnern, das ist unzureichend. Es ist doch so, sagt Scott, Systeme, die 30, 40 Jahre alt sind, wurden nicht für die Verteidigung gegen die Cyberattacken von heute gebaut.
The reality is that systems that are 25, 30, 40 years old were never designed to defend against the kinds of cyber threats that we have today.
Der scheidende Präsident Barack Obama hatte mehrfach höhere Budgets für die Computersicherheit beantragt und war an der republikanischen Kongressmehrheit gescheitert. Es blieb bei einem Appell. Wir dürfen nicht zulassen, dass sich das zu einem wilden, wilden Westen entwickelt.
What we cannot do is have a situation in which suddenly this becomes the wild, wild west.
Hackerangriffe im Internet einem Urheber klar zuzuordnen, ist nicht leicht. An den Attacken und der Beeinflussung im US-Wahlkampf dagegen zweifelt in den USA niemand. Der Ruf sowohl nach Vergeltung wie nach mehr Sicherheit wird lauter. Wie und zu welchem Preis die im Internet zu haben ist? Sicher durch moderne Infrastruktur, durch hohe Investitionen und den zunächst wenig aussichtsreichen Versuch, Datendiebe früh zu erkennen und zu vertreiben.
HR2 Kultur, der Tag. Was sind das eigentlich für Wesen, diese Hacker, die im Internet ihr Unwesen treiben? Das können wir jetzt aus erster Hand erfahren, denn wir haben einen am Telefon, natürlich einer von den Guten, denn er hat seine eigene Sicherheitsfirma. Matthias Ungetüm von Unix.de. Schönen guten Abend.
Ja, hallo.
Sie verdienen Ihr Geld damit, dass Sie andere auf Sicherheitsschwachstellen in Ihrer Firma aufmerksam machen. Was sind das so für Kunden?
Auch das ist unterschiedlich. Die Kunden sind wirklich vom einfachen Privatmann bis zum Großkonzern dabei. Aber es sind eben alles Leute, die sich Angst um ihre eigene Sicherheit machen. Das heißt, jemand persönlich fühlt sich zum Beispiel verfolgt oder beobachtet oder möchte gern seine eigenen Systeme mehr absichern. Oder zum Beispiel der Konzern sagt, wir haben viele Kunden, hier hängen viele wichtige Daten dran und wir haben auch geheime Projekte, die finanziell sehr wichtig sind und die probieren wir zu schützen.
Haben Sie das Gefühl, diese Angst nimmt zu?
Ja, ich habe tatsächlich das Gefühl, dass die Angst zunimmt und das finde ich auch gar nicht so schlecht, da allgemein das Niveau zu sagen, wir interessieren uns für unsere Sicherheit, bislang sehr niedrig lag.
Wie lange brauchen Sie denn zum Beispiel, um in das interne System eines großen Unternehmens einzudringen? Kann man da so eine Hausnummer sagen?
Ja, pauschal kann man das schwer sagen. Wenn ich einen Test mache, wenn ich wirklich jemanden angreife, dann breche ich ja nicht immer sofort ein, sondern es kann eben sein, dass ich erstmal anfange, viele Möglichkeiten durchzugehen und dann zu sehen, was davon geht, was nicht geht. Wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte wirklich nur einbrechen, ohne alle anderen Varianten dabei rauszunehmen, dann würde ich vielleicht sagen, typisch 1 bis 2 Wochen, dann ist meistens möglich.
Was für andere so die Visitenkarte ist, das ist für Sie die Liste der erfolgreichen Hacks. Und da steht bei Ihnen zum Beispiel, Sie haben schon das FBI gehackt, die NASA und sogar die NSA. Das sind alles so Adressen, da würde ich denken, die sind absolut sicher und vor Hackern geschützt.
Ja gut, das ist auch der Grund, wieso ich das gemacht habe, weil ich mir gedacht habe, was ist halbwegs sicher, was gilt zumindest als sicher, und da habe ich dort angegriffen. Ich muss allerdings sagen, ausgerechnet bei, ich sag mal, staatlich geförderten und vielleicht auch einfach so staatlichen Institutionen ist die Sicherheit meistens weniger groß. Mhm. Das heißt, gut, Facebook ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil das ist bei mir in den Referenzen drin, aber ich nehme es trotzdem mal. Es war wirklich leichter, damals die Server der NASA zu hacken, als jetzt vor kurzem die Server von Facebook.
Warum ist das so?
Das ist eine gute Frage, wieso das so ist.
Aber für Sie hat das auch so einen sportlichen Reiz, oder? Warum machen Sie das?
Ja, selbstverständlich, na klar. Also besonders diese Hacks, die auch in den Referenzen sind, ja eigentlich fast alle wirklich nur aus Interesse geschehen, herauszufinden, ob ich eben genau in dieses System, was als so sicher gilt, noch reinkommen kann.
Das heißt, dann haben Sie auch so einen Jagdtrieb. Wenn Sie einmal angebissen haben, dann lassen Sie nicht locker?
Ja, natürlich. Und das kann dann schon mal Zeit fressen.
Ist das so eine richtige Nachtarbeit? Man stellt sich das im Klischee so vor, der Lonesome Rider, der da sitzt und die ganzen Nächte durchzockt und das irgendwie versucht und versucht und versucht?
Ja, also ich würde gern Nein sagen, aber es ist tatsächlich so.
Macht es süchtig ein bisschen?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch gar nicht so schlecht, dass es süchtig macht, weil sonst wäre ich jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr so hinterher. Ich mache das seit so vielen Jahren, bestimmt schon seit 10 Jahren. Und ja klar, ich meine, es ist wie eine Sucht, weil wenn man das ein halbes Jahr nicht mehr macht, dann wird es verdammt langweilig.
Kann man denn so sagen, es gibt gute Hacker und böse Hacker?
Also ja, gut, kann man sagen. Muss man jetzt aber auch unterteilen. Also niemand ist wirklich als Hacker grundsätzlich böse und grundsätzlich gut, weil sich die Meinung, wer ein Hacker ist und wer nicht, dann schon teilen. Das heißt, wir haben zum Beispiel in Deutschland eine sehr aktive Betrugsszene. Das sind Leute, die im Internet versuchen, andere Leute zu betrügen, zum Beispiel durch Phishing-Mails und ähnliches. Ich persönlich und auch viele andere würden solche Leute niemals Hacker nennen. Dennoch werden sie zum Beispiel in der Öffentlichkeit von, ich sag jetzt mal, Laien und anderen Leuten immer als Hacker angesehen.
Also Sie haben als Hacker auch so einen Berufsstolz, oder was?
Ja, natürlich. Man hat allgemein als Hacker einen gewissen Stolz über seine Taten. Das ist ganz allgemein. Das muss man nicht mal beruflich machen. Das sind wir eigentlich alle so.
Dann beschreiben Sie uns mal Ihren Hacker-Ethos.
Der Hacker-Ethos ist gut. Meiner ist doch etwas spießig im Gegensatz zu anderen Leuten.
Nämlich?
Weil ich wirklich nach der Devise umgehe, Daten sollten nicht irgendwie vernichtet werden oder versucht gestohlen oder missbraucht zu werden, sondern es sollte versucht werden, das Internet abzusichern. Einen krassen Gegensatz dazu gibt es eben auch Leute, die nichts Besseres zu tun haben, als wirklich aus jeder Datei, aus jeden geklauten Sachen, die haben, Geld zu schlagen.
Sie haben ja Ihre Sicherheitsfirma gegründet, das ist ehrenhaft, aber gibt es manchmal vielleicht auch unehrenhafte Angebote?
Unehrenhafte Angebote für Auftragshacking, Penetration Testing und ähnliches.
Ja, Betriebsspionage. Also, wir möchten gerne wissen, was der Konkurrent so auf seinen Festplatten hat. Gibt es so Anfragen?
Natürlich, sowas gibt's. Das kommt sogar sehr oft rein, also vielleicht sogar öfter. Und das ist aber dann nicht nur, ich sage jetzt mal, nicht nur so Betriebsspionage oder im großen Stil nicht nur. Es kommen auch sehr viel private Sachen rein, dass jemand sagt, ich mag diese Person nicht oder diese Person hat mir was Böses getan, ich will es der heimzahlen. Das sind natürlich Sachen, die kann ich dann unmöglich annehmen.
Haben Sie mal ein unehrenhaftes Angebot angenommen, weil vielleicht viel Geld geboten wurde?
Also ich muss sagen, es wurde tatsächlich schon öfter sehr viel Geld geboten. Aber in meinem Berufsstand habe ich sowas noch nie angenommen.
Um wie viel Geld geht's da?
Also ich kann jetzt unmöglich Beträge sagen. Es ist eher mehr so, dass man sagen kann, Geld spielt dann wahrscheinlich keine Rolle bei solchen Leuten. Also das ist sehr selten. Aber es gibt eben auch Leute, die solche Ambitionen haben und dann tatsächlich auch das Geld haben, um zu sagen, ist eigentlich relativ egal, wie viel das kostet.
Also für Ihr Geschäft ist es doch eigentlich gut, wenn viele Viren und Trojaner unterwegs sind.
Ja, eigentlich ist das gut, aber das ist eben so die Sache. Meine Aufgabe ist es, diese Dinge sicherer zu machen. Ich kann jetzt natürlich sagen, das ist gut, wenn es immer Arbeit gibt, aber ich muss einen gewissen, ich sage jetzt mal, ich mag schon einen gewissen Stand der Technik, von dem man anfangen kann zu arbeiten. Ne? So ein Rennfahrer möchte jetzt auch nicht mit einem Rennauto aus den 60ern losfahren. Und so ungefähr fühle ich mich manchmal. Und dann übersteigt eben der ganze Kostenaufwand, der ganze Arbeitsaufwand, jedes Angebot, was man sich erfinden könnte.
Also wenn es jetzt nur darum ging, mit Ihrem Beruf Geld zu verdienen, dann könnten Sie ja eigentlich nachts ein Virus entwerfen und dann am nächsten Morgen Ihre Kunden davor warnen. Das wäre doch das perfekte Geschäftsmodell.
Das könnte ich natürlich. Das wäre aber, ich sage jetzt mal, moralisch für mich absolut nicht vertretbar.
Matthias Ungetüm von der Internetsicherheitsfirma UNEX. Vielen Dank. Und wir hören noch mal einen kleinen Ausschnitt aus dem Roman Blackout von Marc Elsberg aus dem Jahr 2012.
Angström hielt Ausschau nach den Lichtern der Raststelle, sah aber nur die mondbeschienene Landschaft. Terbanden nahm die Ausfahrt, eine langgezogene Kurve. Liegt wohl auf der anderen Autobahnseite, meinte Bondoni, als sich vor ihnen eine weite Fläche mit einem Gewirr aus Lichtstrahlen öffnete. Terbanden bremste ab. Was ist denn hier los? Nur die Scheinwerfer der Autos, die in langen Schlangen an den Zapfsäulen warteten, warfen helle Flecken auf die Fassade der Tankstelle, die ansonsten im Dunkeln lag. Ein paar Lichtsäulen schwenkten durch die Nacht, Taschenlampen wahrscheinlich. Terbanden lenkte den Citroën ans Ende der Warteschlange. Neben einigen Wagen standen Menschen, aus deren Mündern kleine weiße Wolken stiegen. An den Zapfsäulen hantierte nervöses Personal in Overalls herum. Terbanden ließ die Scheinwerfer an und sie stiegen aus. Sofort spürte Angström die Kälte durch ihre Jeans und den Pullover kriechen. Das Auto vor ihnen trug ein deutsches Kennzeichen. Angström beherrschte die Sprache leidlich, deshalb ging sie vor und fragte nach. Stromausfall, erklärte der Fahrer durch die halboffene Scheibe. Dieselbe Antwort erhielt sie von dem Mann im Overall an einer der Zapfsäulen. Und dann kann man nicht mehr tanken, wollte sie wissen? Die Pumpen der Zapfsäule funktionieren mit normalem Strom. Ohne den bekommen wir den Sprit nicht aus den darunterliegenden Tanks hoch. Haben Sie keinen Notstrom? Nö, er zuckte bedauernd mit den Schultern. Wird aber sicher gleich wieder, beteuerte er. Wie lange dauert das denn schon? Fragte Angström mit einem Blick auf die Warteschlange und den übervollen Parkplatz des ebenfalls im Dunkeln liegenden Restaurants. Reisefreitag vor einer Winterferienwoche. 15 Minuten vielleicht. Vielleicht, dachte Angström auf dem Rückweg zu den anderen. Sie erzählte ihren Freundinnen, was sie herausgefunden hatte. Terbanden schlug mit der Hand auf das Wagendach und rief, einsteigen, dann nehmen wir eben die nächste Tankstelle.
HR2 Kultur, der Tag. Die digitale Verwundbarkeit ist heute unser Thema. Was kann die Politik tun gegen Angriffe aus dem Internet? Untätig ist sie nicht. Es fragt sich halt nur, ob sie auch wirklich auf der Höhe der Zeit ist oder ob das so läuft wie beim Wettrennen von Hase und dem Igel. Der Hacker ist immer schneller als das Gesetz. Der Begriff zumindest, der klingt ja nicht schlecht. Andreas Reute über die Cyber-Sicherheitsstrategie der Bundesregierung.
Nach 5 Jahren verpasst die Bundesregierung dem Land ein Update für die IT-Sicherheit. Cybersicherheitsstrategie Version 2016. Anfang des Monats hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière sie vorgestellt.
Die Gewährleistung von Freiheit und Sicherheit und auch einer manipulationsfreien und sicheren Kommunikation gehört zu den Kernaufgaben des Staates. Dies gilt auch im Cyberraum. Ein Staat kann im Zeitalter der Digitalisierung nur dauerhaft seiner Aufgabe gerecht werden, wenn er für Wirtschaft und Gesellschaft auch im Cyberraum Schutz und Freiheit zur Entwicklung bietet und seine eigenen Systeme ausreichend sichert.
Und dazu hat der Innenminister 30 Einzelmaßnahmen in einer Gesamtstrategie gebündelt. Das Cyberabwehrzentrum soll ausgebaut werden. Bei Hackerangriffen sollen hier Informationen gebündelt und mögliche weitere Opfer gewarnt werden. Staatliche Stellen und Unternehmen sollen in Sachen IT-Sicherheit besser zusammenarbeiten. Und um Schäden zu beheben und Systeme wieder flott zu machen, sollen sogar schnelle Cyber-Eingreiftruppen losgeschickt werden können, wie eine Feuerwehr. Private Unternehmen allerdings müssten dann auch kooperieren, sagt der Innenminister.
Natürlich macht der Einsatz einer Feuerwehr nur dann Sinn, wenn man auch in alle Räume kann und dort das Feuer löschen, in dem Raum, in dem das Feuer ausgebrochen ist. Das heißt, wenn jemand sich weigert, dann zu sagen, du darfst mir gerne helfen, aber nicht in dem Rechenzentrum, dann wird er auf die Hilfe und den Einsatz dieses Nothilfeteams natürlich verzichten müssen.
Wie auch staatliche Maßnahmen den Unternehmen nicht die Verantwortung abnehmen könnten, selbst für ihre IT-Sicherheit zu sorgen. Wichtige Betreiber von Strom-, Wasser- und Lebensmittelversorgung oder auch große Telekom-Unternehmen sind sogar verpflichtet, Angriffe auf diese sogenannte kritische Infrastruktur zu melden. Und beim Otto-Normal-User will der Innenminister, wie er sagt, der digitalen Sorglosigkeit entgegenwirken.
Wir wollen die digitale Kompetenz bei den Anwendern fördern, durch digitale Bildung in vielen Bereichen, durch die Einrichtung von zusätzlichen Lehrstühlen für digitale Sicherheit und digitale Pädagogik, wenn Sie so wollen, Förderung von Projekten zur Stärkung der Medienkompetenz zusammen mit dem Verein Deutschland sicher im Netz. Durch den Ausbau öffentlicher Warnungen durch das BSI.
Also das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Dessen Präsident Arne Schönbohm sagt, durch ganz einfache Vorsichtsmaßnahmen jedes Computernutzers könne die Sicherheit schon um 80% erhöht werden. Was nur ein schwacher Trost ist angesichts von immer mehr Angriffen.
Die Zahl der Angriffe durch Ransomware in Deutschland ist in den ersten 6 Monaten diesen Jahres um den Faktor 55 angestiegen. Also um den Faktor 55.
Ransomware, also Erpressersoftware, verschlüsselt auf infizierten Computern alle Dateien. Der Besitzer soll dann ein Lösegeld bezahlen, um wieder an seine Daten ranzukommen. Beim Angriff auf die Telekom-Router wurde offensichtlich eine Sicherheitslücke ausgenutzt. Und der grüne Netzpolitiker Konstantin von Notz sagt, dass so etwas möglich ist. Daran ist auch die Bundesregierung nicht schuldlos.
Weil nämlich die Große Koalition beschlossen hat, dass unsere Geheimdienste diese Sicherheitslücken ankaufen können. Man kann solche Informationen über Sicherheitslücken ankaufen auf dem Schwarzmarkt. Nicht etwa, um sie zu schließen, sondern um sie zu nutzen für die Dienste.
Und wer es darauf anlege, dass Hintertürchen im Netz offen bleiben, um selbst besser spionieren zu können, so der Grüne von Notz, der dürfe sich auch nicht wundern, wenn er dann selbst Opfer von Hackern werde.
Beim Bereich der IT-Sicherheit, bei den Fragen des Schutzes der Privatsphäre im Internet hat eben diese Bundesregierung die letzten Jahre einfach versagt. Und damit hat sie eben an einer Verunsicherung dieser Infrastruktur gearbeitet und nicht an mehr Sicherheit.
Die Cyber-Sicherheitsstrategie der Bundesregierung, dieser Begriff klingt ja nicht schlecht, schon allein, weil das Wort Sicherheit darin vorkommt. Aber ist das nun wirklich die Verantwortung des Staates oder bin ich nicht selbst dafür verantwortlich, wie ich mich im Internet verhalte oder ob mein Router nun safe ist oder nicht? Dr. Matthias Kettemann vom Forschungsschwerpunkt Internet und Gesellschaft der Goethe-Uni in Frankfurt. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Hat der Staat eine digitale Verantwortung für seine Bürger?
Das hat er auf jeden Fall. Der Staat hat eine Verantwortung, seine Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Das gilt in Offline-Kontexten, das gilt in Online-Kontexten. Das heißt, egal, ob man im Internet ist oder nicht, der Staat muss einen schützen.
Wie sieht diese Verantwortung aus? Was kann ich von meinem Staat da erwarten?
Vom Staat kann jeder Einzelne und jede Einzelne erwarten, dass die Grundrechte geschützt werden. Einerseits muss der Staat selbst davon Abstand nehmen, Grundrechte zu verletzen. Andererseits muss er aber auch die Grundrechte garantieren, auch wenn sie von privaten Akteuren wie etwa Unternehmen in Gefahr gebracht werden. Das heißt, der Staat muss auch vor den Grundrechtsverletzungen durch Unternehmen schützen.
Wo sind da die Konflikte?
Die Konflikte liegen darin, dass es sehr schwer ist, gerade in internationalen Kontexten deutsches Recht durchzusetzen. Wenn Userinnen und User bei Unternehmen einkaufen und soziale Netzwerke nutzen von Unternehmen, die nicht in Deutschland ansässig sind, ist es oft schwer, deutsches Recht durchzusetzen.
Und was tut man dann?
Was man tun kann, ist als Einzelner sehr sensibel umzugehen mit seinen Daten, sich zu überlegen, will ich wirklich dieses Produkt nutzen, will ich wirklich hier kommunizieren? Und die Politik, die muss viel offensiver auf die Unternehmen zugehen und sagen, das gilt in Deutschland, das ist deutsches Recht und an dieses Recht müssen sie sich halten.
Wenn ich auf deutschem Boden ein Produkt im Internet bestelle, dann denkt man sich, gilt auch deutsches Recht. Ist das nicht so?
Doch, das ist so. Und gerade Konsumentinnen und Konsumenten haben hier einerseits durch das deutsche Recht, andererseits durch europäisches Recht sehr viel Möglichkeiten, vor Ort zu klagen. Wir haben einen Gerichtsstand vor Ort. Das heißt, jede Konsumentin, jeder Konsument kann in Deutschland dann seine Rechte durchsetzen.
Sie beschäftigen sich intensiv mit dem Begriff Völkerrecht des Netzes. Interessant. Was unterscheidet das vom klassischen Völkerrecht?
Das Völkerrecht des Internets ist ein Teil des gesamten Völkerrechts, ein sehr neuer Teil. Es gibt noch wenig Verträge, aber das allgemeine Völkerrecht ist auch hier anzuwenden, wie etwa der Bereich des Menschenrechtsschutzes oder auch der Bereich der Staatenverantwortlichkeit.
Wie müsste man ein Völkerrecht weiterentwickeln, damit es internettauglich wird?
Das Völkerrecht an sich ist schon internettauglich, weil es ein sehr modernes Rechtssystem ist. Was wir aber brauchen, ist klarere Festlegung der Rechte und der Pflichten von Staaten, zum Beispiel durch einen Vertrag über das Internet.
Was für Pflichten müsste dem Staaten noch aufgelegt werden?
Staaten sind in der Pflicht, für die Stabilität und Sicherheit des Internets einzustehen. Sie müssen davon Abstand nehmen, Menschenrechte im Internet zu verletzen. Sie müssen davon Abstand nehmen, Nutzerinnen und Nutzer zu verunsichern, dadurch, dass sie ihren Geheimdiensten immer mehr Rechte einräumen.
Das heißt, wie machen wir das? Brauchen wir einen Verhandlungsprozess vor den Vereinten Nationen oder wie könnte man so etwas schaffen?
Die Vereinten Nationen wären ein mögliches Forum. Das hat beim Kyoto-Prozess zum Klimawandel sehr gut geklappt. Aber das kann es nicht alleine sein, weil das Internet sehr speziell ist. Hier sind nicht nur Staaten relevant, sondern gerade auch Unternehmen und die Zivilgesellschaft. Das heißt, wir müssen hier neue Arten der Rechtsetzung uns überlegen, die sowohl Staaten als auch Unternehmen als auch die Zivilgesellschaft bindet.
Klingt gut, aber letztlich ist das doch etwas, was vor allem Diktatoren ausnutzen würden und die scheren sich dann wenig darum, oder?
Die Diktatoren dieser Welt, die autoritären Staaten, profitieren aber auch von der Rechtsunsicherheit und von dem noch nicht komplett ausgegorenen Völkerrecht. Mehr Rechtssicherheit, vor allem wenn die neuen Normen menschenrechtssensibel sind, die würden den Staaten eher helfen, die für den Schutz der Menschenrechte eintreten.
Und der Hacker, der kümmert sich ja nun wirklich gar nicht um das Internetvölkerrecht. Also ist es letztlich eine akademische Debatte?
Nein, weil genauso wie jeder Fahrerdieb sich auch nicht um das Verbot zu stehlen kümmert.
Okay, ja, da haben Sie recht. Gut, deshalb will ich ja das gar nicht in Frage stellen, dieses Recht. Aber ist es hilfreich?
Auf jeden Fall. Ohne Völkerrecht geht es in der Welt nicht weiter. Das Internet ist eine globale Ressource, die fundamental wichtig ist für die Entwicklung der Menschen und die Entwicklung der Wirtschaft. Und diese muss gesichert werden. Genauso wie der Kampf gegen den Klimawandel global geführt werden muss durch Völkerrecht, muss auch der Kampf um ein sicheres, stabiles Internet global auf Basis des Völkerrechts geführt werden.
Dr. Matthias Kettemann vom Forschungsschwerpunkt Internet und Gesellschaft der Goethe-Uni in Frankfurt. Vielen Dank. Und wir hören noch ein bisschen mehr aus unserer literarischen Vorlage. Wenn das gesamte Stromnetz nach einem Hackerangriff zusammenbricht, dann kann man es auch nicht mal ebenso wieder hochfahren. Das kann dauern. Tja, und dann?
Die meisten Läden, an denen Manzano vorbeikam, hatten bereits geschlossen, auch wenn die Schilder mit den Öffnungszeiten etwas anderes sagten. Fasziniert stellte er fest, dass er plötzlich Dinge entdeckte, die ihm verborgen geblieben waren, solange sie beleuchtet gewesen waren. Skurrile Schriftzüge über den Läden etwa oder Gebäude, an deren hellen Fenstern er vorbeigegangen wäre, nun aber zum ersten Mal einen Blick auf die Fassade warf. In einem winzigen Alimentari kramte bei Kerzenlicht eine gebeugte Gestalt umher. In der Glastür hing ein Schild mit der Aufschrift Chiuso. Manzano klopfte trotzdem. Ein älterer Mann im weißen Kittel kam an die Tür und beäugte ihn kritisch. Dann öffnete er. Über dem Eingang klingelte ein Glöckchen. »Was wollen Sie? Kann ich noch etwas einkaufen?« »Nur wenn Sie Bargeld haben. Elektronische Bezahlung funktioniert nicht.« dass es derlei in diesem Geschäft überhaupt geben sollte, überraschte Manzano. In seine Nase stieg der Duft von Schinken und Käse, Antipasti und Brot. Er fingerte das Portemonnaie heraus und zählte nach. 40 habe ich noch. Der Mann musterte ihn von oben bis unten. Frau, Kinder? Verkaufte der nur an Familienväter? Nein. Für Sie müsste das genügen. Sie sehen nicht aus wie ein starker Esser. Was ist mit Ihrem Kopf passiert? Er ließ die Tür offen und verschwand hinter dem Tresen. Kleiner Unfall wegen des Stromausfalls. Im Laden war es warm. Manzanos Wangen begannen zu brennen. Machen Sie sich einen gemütlichen Abend mit ein paar leckeren Sachen, bei Kerzenlicht, ohne Fernseher, vielleicht ein gutes Buch, meinte der Alte. Manzano wählte Bressaola, Salami, Taleggio, Ziegenkäse, eingelegte Pilze und Artischocken, dazu ein halbes Weißbrot. Der Mann packte alles in eine Tüte mit dem schlichten Schriftzug Alimentari Pisano. Eine Flasche Rotwein dazu? Danke, ich bin versorgt. Danach blieben ihm noch 24 Euro. Er verabschiedete sich und verließ mit einem weiteren Bimmeln das Geschäft.
Ein Auszug aus dem Roman Blackout von Marc Elsberg. HR2 Kultur, der Tag. Schauen wir nochmal nach vorne. Die heutige Welt ist im Umbruch und zwar rasant. In Zukunft werden wir noch viel stärker vernetzt sein, als wir uns das heute überhaupt vorstellen können. Das wird uns so manch einen Luxus bringen, aber natürlich auch neue Risiken. Die nordspanische Stadt Santander ist in diesem Punkt uns meilenweit voraus. Dort sind sie stolz auf den Begriff Smart City. Was bedeutet das? Da gibt es sogar intelligente Mülltonnen.
Die Müllabfuhr leert einen Container an der Hafenpromenade von Santander. Aber nicht aus Routine, etwa weil an diesem Tag die Runde des Müllwagens am Hafen vorbeiführt, sondern weil der Container gerade jetzt voll ist. Im Inneren hängt ein Sensor, er kontrolliert die Menge des Mülls. Der Sensor leitet die Information an eine Antenne weiter, von dort gelangt sie in unser Kontrollzentrum, erklärt Pablo Sotres von der Uni Santander, der beim Projekt Smart City mitarbeitet. Das Kontrollzentrum schickt die Information, Müllcontainer voll, direkt an die Zentrale der Müllabfuhr. Auf dem Bildschirm von Begonia Castaño blinkt es dann. Sie weiß, welcher Müllwagen gerade in der Nähe ist, weil die Fahrzeuge ebenfalls mit Sensoren ausgestattet sind. Ihr Standort wird also übermittelt. Auf diese Weise sparen wir Geld bei den Fahrzeugen, bei den Personalkosten und wir reduzieren auch die Luftverschmutzung. Ähnlich wie bei den Mülltonnen läuft es abends mit den Straßenlaternen. Auch sie sind mit Sensoren bestückt und merken, ob ein Fußgänger in der Nähe ist. Ist das nicht der Fall, schalten sie das Licht einfach aus. Nach Angaben der Stadt sinken dadurch die Stromkosten um 80%. Auch wird weniger Wasser für die Grünanlagen benötigt. Die Rasensprenger gehen nur dann an, wenn der Boden trocken ist. Auch das stellen Sensoren fest. Insgesamt sind im Stadtgebiet von Santander rund 20.000 Sensoren verbaut. Viele davon auch an den Straßen, um Informationen über Staus und freie Parkplätze an ein Leitsystem zu melden. Die vielen Sensoren geben permanent Daten weiter. Ein Problem mit dem Datenschutz gibt es aber nicht, verspricht Bürgermeister Íñigo de la Serna. Nach seinen Worten sammeln die Sensoren keine persönlichen Informationen. Das schreibe ein Gesetz vor. Natürlich müssen wir die persönlichen Daten der Menschen schützen, aber ohne dass wir dabei den Informationsfluss einschränken. Meiner Meinung nach wird die Stadt, die sich am wenigsten restriktiv verhält, langfristig die konkurrenzfähigste sein. Angst, dass Hacker das Kontrollzentrum der Stadt lahmlegen könnten, äußert der Bürgermeister nicht. Er verweist lieber darauf, dass das Projekt inzwischen sehr viele Anhänger hat, auch im Ausland. Delegationen aus Singapur, den USA und Dänemark waren schon in Santander, um sich die Smart City anzuschauen. Auch die Stadtwerke Grevesmühlen aus Mecklenburg-Vorpommern. Geschäftsführer Heiner Wilms kannte vernetzte Städte bisher nur auf dem Papier.
Also in der Komplexität habe ich das in Deutschland noch nicht kennengelernt. Und insofern ist es für uns hochinteressant, es hier zu sehen und das als Beispiel zu nehmen, sowas auch in Deutschland umzusetzen.
Das nordspanische Santander als weltweites Vorbild. Für ein intelligentes und modernes Stadtmanagement einerseits und für ein massenhaftes Sammeln von Daten andererseits.
Oliver Neuroth war mit uns in der Innenstadt von Santander unterwegs, der Smart City. Tja, wenn das unsere Zukunft ist, dann können Hacker ja demnächst viele, viele neue Angriffsziele ins Visier nehmen. Professor Matthias Hollig, Experte für Sicherheit der Netze an der TU Darmstadt. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wenn Sie das hören, was in Santander schon Alltag ist, freut Sie das als Internet-Experte? Oder haben Sie die Sorge, demnächst dreht Ihre Mülltonne durch, weil der Nachbar sie gehackt hat und die entleert sich in Ihrem Vorgarten?
Ich freue mich, dass es solche Projekte gibt, weil nur mit solchen Testbetten haben wir die Möglichkeit, diese Systeme genau zu verstehen und zu verbessern. Wir sollten aber auch direkt beim Entwurf daran denken, dass Leute diesem System schaden wollen, potenziell schaden wollen. Das heißt, vielleicht ist es jetzt nicht so, dass jemand direkt diesen Sensor oder das ganze Kontrollzentrum modifiziert. Aber wenn mein Nachbar nicht mehr will, dass meine Mülltonne geleert wird, dann kann er vielleicht die Aussendung der Signale dieses Sensors stören oder anderes tun. Also wir werden interessante Effekte in der physikalischen Welt sehen, wenn die digitale, die Cyberwelt angegriffen wird.
Ach, vielleicht musst du einfach nur ein Kaugummi auf den Sensor kleben und dann pennt ihre Mülltonne einfach.
Vielleicht der Kaugummi könnte funktionieren auf dem Sensor, er könnte die Signale, das ist ja fast alles drahtlos, stören, sodass sie nicht mehr empfangen werden können. Da gibt es viele Möglichkeiten. Ich glaube, da werden Leute vielleicht auch kreativ werden.
Ich habe heute gelernt, die TU Darmstadt ist europaweit die Nummer 1 beim Thema Cybersicherheit, auch weltweit ganz weit vorne. Das gibt mir schon mal ein gutes Gefühl. Und Sie beschäftigen sich ja auch mit der Frage, was tun bei einem riesengroßen Blackout? Haben Sie da eine Lösung?
Wir haben keine Lösung in der Schublade, aber wir erforschen diese Lösungen. Also ein ganz wichtiger Punkt ist Redundanz, redundante Systeme zu haben. Das heißt, wenn das klassische Kommunikationsnetz ausfällt, wenn vielleicht auch die Mobilnetze ausgefallen sind, wie in einem der ersten Beiträge heute Abend, dann hätte man doch gerne noch ein Notfallnetz oder ein Backup-Netz, nenne ich es mal, das nicht auf diese Infrastruktur angewiesen ist. Und genau an der Stelle forschen wir, um solche Netze möglich zu machen, um solche Netze, die Größe solcher Netze, besser oder vergrößern zu können, dass diese Netze besser skalieren und auch den Nutzern wieder die Möglichkeit geben, der normalen Bevölkerung zu kommunizieren in diesem Fall.
Würden Sie sagen, das Zeitalter der großen Hackerangriffe, das hat gerade erst begonnen?
Die Digitalisierung der Welt hat gerade erst begonnen, von daher auch genau dieses Zeitalter, ja. Wir werden da noch einiges Interessante kennenlernen.
Aber das, für Sie interessant, logisch, ja.
Ja, wir sollten den Kopf nicht in den Sand stecken. Also wir sollten lernen, mit diesen Risiken umzugehen, oder wir müssen es lernen. Und ich denke, wir werden noch einiges Interessante sehen in den nächsten Jahren.
Worauf müssen wir uns einstellen?
Wir müssen uns darauf einstellen, dass mit diesen Möglichkeiten, ich nenne es jetzt mal im Cyberspace, wir auch neue Gefahren haben werden. Also die Daten, die wir zu Hause auf der Festplatte haben, wenn jemand in unser Netz eindringen kann, diese Daten verschlüsselt, sodass wir selbst nicht mehr an die Daten kommen und wir Lösegeld bezahlen sollen, dann ist das was man vor einigen Jahren so nicht kannte. Ihre digitalen Bilder sind Ihnen aber wertvoll. Die nochmal auf einer Festplatte extern, die nicht am Netz ist, zu haben oder sie vielleicht auszudrucken, ist eine interessante Strategie.
Genau, Sie empfehlen das gute alte Fotoalbum, ja?
Genau, genau.
Okay. Was kann noch der Einzelne tun, um sicherer zu sein?
Also Redundanz ist ein sehr wichtiges Mittel, um die Verfügbarkeit zu erhöhen. Was man natürlich auch tun kann, man sollte Updates auf Computersysteme einspielen, auf Betriebssysteme. Es ist nicht ganz trivial in manchen Systemen, die Sie in Zukunft haben werden. Wenn Ihre intelligente Waschmaschine, Ihr intelligenter Herd, Ihr intelligentes Thermostat eine Software hat, die verwundbar ist, genau wie kürzlich die Telekom-Router, dann haben Sie möglicherweise nicht die Möglichkeit, die Software zu reparieren. Das muss der Anbieter tun, das muss vielleicht ein Dienstleister aufspielen, weil Sie selbst gar keine Schnittstelle haben, um dem Gerät zu sagen, aktualisiere dich. Von solchen Geräten drohen uns natürlich Angriffe, wenn sie kompromittiert sind. Das ist aber nicht einfach zu beheben, so ein Problem, weil die Geräte möglicherweise nicht mehr gewartet werden. Der Hersteller ist nicht mehr, den gibt es nicht mehr. Die Firma in China, die dafür verantwortlich ist, das ist jetzt nur ein Beispiel, gibt keine Updates mehr heraus für diese Software, für diese Betriebssoftware des Geräts.
Aber auch Sie werden irgendwann einen intelligenten Kühlschrank haben. Oder finden Sie das Teufelszeug?
Also mein Kühlschrank soll energiesparend sein, der muss nicht unbedingt intelligent sein.
Und das Bier automatisch bestellen, wenn es leer ist. Sind Sie denn vorbereitet auf so einen großen Blackout? Haben Sie selber zu Hause Wasser im Keller stehen oder einen Dosenöffner für die Ravioli, die Sie zur Not warm machen können, auf dem Gaskocher oder sowas?
Also ich muss gestehen, dass ich auch nicht perfekt darauf vorbereitet sind, aber so ein paar grundlegende Ressourcen habe ich schon zu Hause. Also ein paar Tage lang, bis ich das Ganze hoffentlich geklärt habe, hat das
sollte ich überleben.
Und wenn man von der Ravioli leben will, ist es wichtig, dass man einen Dosenöffner hat, der nicht elektrisch ist.
Das ist wahr. Oder man muss die Dose auf andere kreative Art und Weise öffnen.
Ich würde gerne in einer modernen Welt leben, aber ich will nicht in ihr gefangen sein. Geht das?
Man muss immer abwägen. Also ich gebe mal ein anderes Beispiel. In der modernen Welt ist ja auch Privatheit ein wichtiges Thema. Wenn ich mit meinen Daten um mich werfe, dann habe ich vielleicht auch keine Privatheit. Also wenn ich datensparsam bin, Daten nur dort hinterlege, wo diese Daten notwendig sind, dann kann ich vielleicht dieses Schutzziel, das ich selbst habe, nämlich meine Privatheit, viel, viel besser erreichen. Und dasselbe gilt auch an anderen Aspekten der digitalen Welt. Wenn ich mich wirklich abhängig davon mache, dann sollte ich vielleicht auch einen Plan B haben, falls etwas schief geht. Und einfach zu glauben, alles wird immer gut funktionieren, ohne es selbst kontrollieren zu können, war nie eine gute Strategie.
Wie sieht Ihr Plan B aus?
Mein Plan B? Ich hatte ja schon gesagt, ich versuche Daten redundant zu halten. Ich verschlüssele Daten, die mir wichtig sind, sodass ein Angreifer sie möglicherweise nicht direkt bekommen kann. Ich gebe meine Daten nicht überall raus. Also das heißt, ich bin nicht in allen sozialen Netzen und habe nicht ständig Fotos der ganzen Familie überall im Netz stehen. Also an vielen kleinen Stellen muss man, glaube ich, ansetzen. Und man muss auch teilweise die Geschäftsmodelle der großen Unternehmen ein bisschen hinterfragen. Also alle Daten an die Googles, Facebooks dieser Welt zu geben, ist vielleicht nicht die beste Strategie, wenn man nicht sich abhängig machen will von diesen Diensten.
Professor Matthias Hollig, Experte für Sicherheit der Netze an der TU Darmstadt. Herzlichen Dank. Gehacktes, die digitale Verwundbarkeit. Mögen uns also die 900.000 Router der Telekom-Kunden eine Warnung sein. Hackerangriffe werden in unserem digitalen Alltag immer wieder vorkommen. Wir sollten uns darauf einstellen, ohne gleich in Panik zu geraten. Vielleicht kann man es ja ganz einfach so zusammenfassen. Bevor die Eisenbahn erfunden wurde, gab es schließlich auch keine Zugunglücke. In diesem Sinne, einen schönen Abend. Mein Name ist Uwe Berndt.